Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Krisen bringen Menschen zusammen und manchmal auch Länder. Warum Deutschland und Frankreich jetzt unbedingt mehr Nähe brauchen, das besprechen wir gleich. Dann wollen wir wissen, welche Kulturpolitik der Bund in einer schwarz-roten Koalition betreiben könnte. Dann wollen wir auch erfahren, warum es die Terroristen von der RAF bis heute schaffen, eine mediale Faszination auszulösen. Wir schauen drauf, aus Anlass eines neuen Prozesses, der jetzt gegen ein ehemaliges RAF-Mitglied beginnt. Wir sind außerdem noch in Berlin, um Künstlerinnen zu erleben, die es als Feministinnen in Osteuropa besonders schwer haben. Und wir schauen beim Prozess gegen Gérard Depardieu vorbei, dem sexuelle Übergriffigkeit vorgeworfen wird. Europa muss sich selbst verteidigen, das hören wir in diesen Tagen immer öfter. Das Geld aus Deutschland ist jedenfalls schon mal da, mit der Öffnung der Schuldenregeln für Militärausgaben und die Debatte, oder auch für Sicherheitsausgaben, und die Debatte, wer eigentlich in Europa vorangehen soll, ist auch schon da. Deutschland und Frankreich womöglich. Der Philosoph Jürgen Habermas hat letztens in einem großen Essay davon geschrieben, dass Militär immer das letzte Mittel sei und dass man sich nicht gleich hätte bedingungslos auf die Kriegslogik in der Ukraine einlassen dürfen, schreibt er da. Aber wenn schon Militarisierung, dann bitte europäisch. Deutschland einbinden in ein europäisches Bündnis und dann eben auch ohne USA. Und der Historiker Norbert Frey hat ergänzt, die Pariser Verträge von 1955, die noch Adenauer abgeschlossen hat, die könnten vielleicht Vorbild sein für eine deutsch-französische Zusammenarbeit. Frage ich doch mal Hélène Millard de Lacroix. Sie ist Professorin für deutsch-französische Geschichte an der Sorbonne in Paris. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Beginnen wir mal mit dem Militärischen. Das wird ja im Moment viel diskutiert. Also eine deutsch-französische Verteidigungsgemeinschaft. Könnte das etwas Funktionierendes sein?
Ja, also selbstverständlich, wenn man Historiker, Historikerin ist, denkt man sofort, was für verpasste Chancen wir in den 50er Jahren hatten, wo diese Möglichkeit, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zustande zu bringen. Das ist leider damals an den Ängsten und Befürchtungen gescheitert, dass die Deutschen möglicherweise doch wieder gefährlich sind. Also ja, heute ist es aktueller denn je, nur unter ganz anderen Zeichen, denn inzwischen sind wir beide Länder, wir sind extrem integriert und sind es gewohnt, zusammenzuarbeiten, nur in einem anderen Rahmen und unter der Leitung der Amerikaner. Und das, was die beiden Länder und Bevölkerung jetzt lernen müssen, ist, unabhängig zu werden und doch ihre Kräfte zusammen zu bündeln, aber tatsächlich zu einer gemeinsamen Sicherheit. Ich glaube, dass niemand in Deutschland ernst denkt und niemand in Frankreich ernst denkt, dass man sich allein national verteidigen kann. Es wird in Frankreich immer wieder gesagt, insbesondere von der extremen Rechten. Alle berufen sich auf de Gaulle, alle wollen Gaullisten sein und meinen, de Gaulle hätte Frankreich wie eine Insel verteidigen wollen. Aber das glaubt niemand in Frankreich, niemand in der Bevölkerung denkt, wir seien imstande, uns vor möglichen Gefahren allein national zu verteidigen und dass die Sicherheit eine gemeinsame ist. Das ist ganz eindeutig.
Wie weit könnte das gehen? Also Sie in Frankreich haben eigene Atomwaffen. Deutschland hat nach den 2+4-Verträgen keine eigenen Atomwaffen, sondern nur amerikanische. Darüber wird jetzt zum Beispiel diskutiert, dass man sich sogar bei dieser so massiven Waffengattung zusammentun könnte. Das wäre ja wirklich so ein Paradigmenwechsel, oder? Wenn man auf dem Gebiet zusammenarbeiten würde.
Ja, also interessant ist die Art und Weise, wie die Franzosen zurzeit darauf reagieren. Also wenn ich ein bisschen zurückspule, ist es ein bisschen so in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, wo Frankreich immer wieder seit Jahren für Verringerung der Abhängigkeiten plädiert hat und das zum großen Teil nicht direkt gesagt wurde, aber der Vorwurf, der jetzt Deutschland gemacht wird, nämlich die Deutschen seien blind gewesen, hätten viele Fehler begangen, indem sie in ihrer Einschätzung des ewigen Schutzes der Amerikaner etc. nicht auf die Stimmen der Nachbarn gehört haben. Das fällt ein bisschen jetzt auf die Füße. Und das ist, in Frankreich gibt es als erste Reaktion ein bisschen Genugtuung nach dem Motto, das haben wir immer schon gesagt. Aber ich glaube, im Bewusstsein des Epochenbruches und dass wir uns wirklich in einem Notfall befinden, ist es keine Genugtuung, Recht gehabt zu haben, sondern jetzt kommt nach vorn der Gedanke, die französische Haltung im Bündnis war immer die richtige, nämlich den Wunsch nach Handlungsmöglichkeiten zu haben, unabhängig von einer absoluten Abhängigkeit der Amerikaner. Also insofern wird hier ein bisschen die Vergangenheit nochmal Revue passiert, mit dem Eindruck, man habe in Deutschland entweder aus Arroganz oder aus Naivität möglicherweise nicht zuhören wollen, als Präsident Macron insbesondere schon 2017 nach seiner Wahl gesagt hat, Moment mal, die Europäer müssen auch eine gewisse Autonomie entwickeln als zweiter Pfeiler innerhalb der NATO. Das wurde in Deutschland immer verstanden als, ach, aha, die Franzosen kommen immer wieder mit ihren Ideen Anti-Amerikanismus und wollen uns völlig lösen von unserem Schutz aus Amerika. Das sei gefährlich. Erinnern Sie sich, 2019, glaube ich, hat Präsident Macron von dem Gehirntod der NATO gesprochen. Denn damals meinte er selbstverständlich, dass die Zentrale, sagen wir mal, die Amerikaner schon nicht mehr so imstande waren oder bereit waren, einzustehen für das Bündnis. Und dass es auch keine Lenkungsmöglichkeiten mehr hatte und dass die Lektion daraus war, dass die Europäer sich ein bisschen selber, also ihre eigene Zukunft auch ein bisschen in die Hände nehmen. Das war in Deutschland eine absolute, also schreckliche Reaktion. Die Franzosen seien verrückt, sowas zu sagen. Also das ist jetzt ein bisschen der Eindruck. Man hat den Eindruck, die Deutschen wachen auf. Die Franzosen hätten es immer ein bisschen gewusst und dafür plädiert. Aber es kann nicht sein, dass von heute auf morgen Deutschland sagt, hoppla, wir haben den Schutz der Amerikaner verloren. Bitte schütz uns mal jetzt mit der französischen Atomwaffe. Da muss man auch noch was betonen. Die Tatsache, dass Frankreich eine selbstständige Atomwaffe entwickelt hat, hat sehr viel damit zu tun, dass unter de Gaulle immer schon dieser Gedanke war, wir sind Mitglied im Bündnis, aber für den Fall der Fälle muss man auch selbstständig agieren. Dass Deutschland keine Atomwaffe hat, liegt auch auf der Hand. Denn das ist das Ergebnis des Verzichtes auf alle Formen der atomaren, bakteriologischen und chemischen Waffen im Zuge der Wiedererstehung einer deutschen Verteidigung. Das Problem ist heute, dass es völlig fehlerhaft zu denken, der französische Atomschirm könnte von heute auf morgen den amerikanischen Atomschirm ersetzen, was hier in Frankreich nicht gut ankommt. Plötzlich die Bitte oder die Nötigung aus Deutschland, hör mal, jetzt wollen wir aber teilhaben an dieser Waffe und wollen mitentscheiden und so weiter.
Ja, weiß ich, wenn ich da kurz einhaken darf, weil natürlich sozusagen die geopolitische Lage sich natürlich massiv geändert hat und die Bedrohungen für Europa ja immens sind und jetzt Deutschland ja auch einiges an Geld locker gemacht hat. Also ich meine, diese Sparkultur, diese Schuldenbremse, die auch so ein bisschen Teil der haushaltspolitischen Identität war von großen politischen Kreisen, auch in Deutschland, die jetzt gelockert wird für Militärausgaben. Wie schaut da eigentlich Frankreich drauf, dass Deutschland jetzt plötzlich so viel Geld in die Hand nehmen will für Militärausgaben? Also wäre das vielleicht auch so ein Brückenbau?
Das ist ein Brückenbau. Aber nochmal muss man betonen, dass in Frankreich ein Eindruck bleibt, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar etwas verprellt worden zu sein. Ja, ein bisschen von oben herab, von Deutschland als Meister, Schüler, der bessere Schüler in Sachen Sparen etc. Und gepaart mit einer, einige sagen Arroganz, andere sagen mit einer Tendenz immer wieder zu bremsen, immerhin jedes Mal ein gewisses Desinteresse aus deutscher Seite in Richtung gemeinsamer Bemühungen. Deswegen wird jetzt betrachtet, ein bisschen mit Neid, muss man auch sagen, bei einigen Franzosen, aber zum großen Teil mit großer Freude, die plötzliche Bereitschaft der Deutschen zu sagen, jetzt ist aber Schluss mit diesem Sparkurs, zum einen um die eigenen Infrastrukturen wieder fit zu machen, aber zum anderen um uns sicherheitstüchtiger zu machen. Ja, und die Idee, dass die Sicherheit eine gemeinsame ist, ist in Frankreich absolut geteilt. Wie gesagt, es ist ein Teil des europäischen Diskurs, insbesondere der Extremen, zu sagen, Vorsicht, wir wollen nicht teilen, wir wollen alles national machen.
Und das könnte ja wieder passieren, wenn ich da kurz einhaken darf, das könnte ja wieder passieren, wenn zum Beispiel Marine Le Pen wirklich eines Tages Präsidentin der Französischen Republik wird. Das könnte ja in 2 Jahren theoretisch passieren. Der Rassemblement National steht bereit, eine starke politische Macht. Und sie hat ja schon gesagt, dass sie Deutschland nicht unbedingt verteidigen würde. Also ist das so ein Zeitfenster, was man jetzt nutzen muss, um zusammenzurücken?
Das auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Wir wissen, die jüngste Geschichte hat uns gezeigt, dass nichts, was wir als Perspektive sahen, sich wirklich verwirklicht hat. Und also die Notwendigkeit, dass Marine Le Pen zur Staatspräsidentin wird, ist gar nicht so sicher. Es kann vieles anderes passieren. Aber das Beste, was man tun kann, auch für den Fall, dass die AfD möglicherweise an die Macht kommt in Deutschland, ist, dass wir in dem kurzen Zeitfenster, das wir haben, ist, dass beide Seiten sich so verschränken und so gemeinsam vorankommen mit einer gemeinsamen Verteidigung, dass es für den Fall, dass rechtsextreme und eher europafeindliche Kräfte an die Macht kommen, nicht so leicht zurückspulen können auf eine nationale Lösung, die aus ganz einfachen Gründen aussichtslos ist.
Jetzt haben wir natürlich viel über Sicherheit gesprochen, über Militär, weil das im Moment so ein bisschen die Diskurse auch dominiert. Aber das muss ja irgendwie auch diese neue Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland, die womöglich jetzt ja sozusagen bevorstehen könnte, muss ja irgendwie auch unterfüttert werden mit einer kulturellen Verbindung, mit so etwas wie Freundschaft, guter Nachbarschaft, mit gegenseitigem Interesse an der Kultur, an der Sprache. Ist das in den letzten Jahren, wie hat sich das entwickelt aus Ihrer Sicht? Also ich nehme jetzt nur mal die Sprache raus. Da hört man, dass in Frankreich immer weniger Menschen sich für Deutsch interessieren als Sprache. Aber könnte es sein, dass sich jetzt alles ein bisschen verändert, dass man auch kulturell zusammenrückt in diesen harten Zeiten?
Es kann sich sehr viel sehr schnell verändern. Also die Entwicklung der letzten Jahrzehnten ist tatsächlich etwas negativ, kann man negativ urteilen, kann man aber auch andersherum sagen, es hat sich so normalisiert, der Nachbar ist so wenig gefährlich oder so anders, dass man keinen guten Grund, sich für ihn zu interessieren. Also das kann man auch so sehen. Und vor allem diese weite Welt im Zeichen der Globalisierung, dass alles sich auf Englisch abspielt und dass das Horizont sich so erweitert hat auf den transatlantische Beziehungen. Jungen, das kann sich tatsächlich verändern, wenn wir uns auf Europa zurückbesinnen. Also was uns trotz sehr schlechter Zahlen in Sachen Lernen der Sprache des anderen, das ist parallel in beiden Ländern genauso katastrophal, trotzdem können wir uns auf etwas stützen, nämlich auf die sehr engen Netzwerke und Verbindungen, die es zwischen den beiden Bevölkerungen gibt, die nicht so phänomenal sichtbar sind, die es aber gibt zwischen Schulen, zwischen Universitäten, zwischen Unternehmen und auch Politikern, auch auf der Ebene der Exekutive, der Legislative, der Regionen, der Länder etc. Und das ist vielleicht das, was ein neues Interesse wieder ins Leben rufen kann. Aber man kann die Menschen nicht zwingen. Wissen Sie, wenn man sich für den Nachbarn nicht interessiert, hat es keinen Sinn, von oben herab zu sagen, jetzt musst du Deutsch lernen als Franzose oder musst du Französisch lernen als Deutscher. Das ist einfach das Leben, das die Menschen in ihre Nachbarschaft füllen. Also insofern ist es sehr schwer, hier Prognosen zu geben. Wenn tatsächlich aber wir in einer Zeit der Rückbesinnung auf Europa und der Rückbesinnung auf die Werte, die wir gemeinsam haben, kann sich die Entfernung auch von den großen Freunden in Amerika so schnell sein, dass man viel mehr Spaß hat an der Entdeckung des Nachbarn. Das kann in beiden Richtungen gehen. Auch mehr Franzosen können Deutschland entdecken touristisch.
Bin gespannt, was sich da noch entwickelt. Hélène Miard-Delacroix, Professorin für deutsch-französische Geschichte an der Sorbonne in Paris. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne.
So, aber erstmal muss natürlich die schwarz-rote Koalition stehen. Und bevor es da überhaupt weitere politische Annäherungen zwischen Deutschland und Frankreich geben kann, heute wurden schon mal die Arbeitspapiere der Arbeitsgruppen übergeben. Bei diesen schwarz-roten Koalitionsverhandlungen, dann beugen sich die Spitzenleute drüber. Noch ist nicht klar, was zum Beispiel in dem Papier der AG Kultur und Medien steht. Aber die Themen, die Herausforderungen liegen auf dem Tisch. Noch bevor die Koalitionsverhandlungen aufgenommen wurden, hat sich Jonas Kühlberg für uns schon umgehört.
Kultur ist zwar Ländersache, doch viele Institutionen sind auch auf die Kulturförderung des Bundes angewiesen. Gerade auch die freie Szene profitiert von den Bundeskulturfonds, die meist weitere Fördermittel auf Landes- und kommunaler Ebene nach sich ziehen. Mieke Matzke vom Theaterkollektiv Shishi Pop.
Wir zeigen unsere Arbeiten in ganz unterschiedlichen Bundesländern, haben auch ein Publikum in unterschiedlichen Bundesländern und eigentlich ist das die Aufgabe auch des Bundes, das mit substanziell zu fördern.
Doch auch der Bund muss sparen. Spannend wird dann, an welchen Stellen wird im Kulturetat der Rotstift angesetzt. Die Union forderte in ihrem Wahlprogramm auch, private Mäzene, Kultursponsoring und Wirtschaftskooperationen in die Kulturförderung mit einzubeziehen. Die SPD sieht das kritisch. Vielmehr wollen sie, dass Kultur noch stärker als Aufgabe des Staates anerkannt wird. Das würde sicherlich bedeuten, Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen. Helge Lind sitzt für die SPD in den Koalitionsverhandlungen mit am Tisch und wirbt dafür.
Es wird nicht dafür sorgen, dass in Kommunen Kunst und Kultur abgesichert sind. Es ist folgen daraus nicht automatisch Finanzierung, aber es macht einen Unterschied. Es ist relevant bei Prioritätensetzung und es verändert die Spielregeln des Ganzen.
CDU und CSU stehen dem hingegen skeptisch gegenüber. Eine Grundgesetzänderung bräuchte zudem eine Zweidrittelmehrheit. Berlins Kultursenator Joe Cialo schlug vor, die Vergabe von Kulturfördermitteln künftig an eine Antisemitismus- oder Demokratieklausel zu koppeln. Die SPD lehnt solche Bekenntnisklauseln, wie sie sagt, ab. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster ist ebenfalls in den Verhandlungen mit am Tisch.
Das Problem ist, dass das Instrument, das man wählt, eines ist, das auch Tür und Tor öffnet für Missbrauch. Weil bei einer anderen politischen Mehrheit, bei einer anderen politischen Überzeugung auch andere Vorgaben in eine solche Klausel geschrieben werden könnten und man dann nicht mehr unter Verweis auf die Kunstfreiheit, die zu schützen ist, sich dagegen verwehren könnte.
Sowohl Broster als auch Cialo werden für das Amt des Kulturstaatsministers gehandelt.
Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films.
Im Dezember verabschiedete der Bundestag noch die Fortsetzung der Filmförderung. Der große Wurf blieb allerdings aus. Viele Filmstudios und Produktionsfirmen sehen sich immer noch Wettbewerbsnachteilen ausgesetzt. Denn anders als in Nachbarländern gibt es in Deutschland keine Steueranreize für Filmproduktionen. Die SPD will das ändern. Die Union signalisiert grundsätzlich Zustimmung, möchte aber die Bundesländer beteiligen, so Verhandlungsführerin Christiane Schenderlein.
Da ist aber noch ganz viel zu tun, mit den Ländern zu sprechen. Und wenn dort vor allen Dingen die Finanzminister einlenken, dann wäre das natürlich ganz toll, wenn man ein solches Steueranreizmodell auf den Weg bringen könnte.
Unklar bleibt auch die Zukunft des Kulturpasses. 18-Jährige bekamen zuletzt 100 Euro für kulturelle Angebote zur Verfügung. Doch das ist für den Haushalt relativ teuer und Experten sind uneins, ob diese Subvention die Kreativwirtschaft wirklich unterstützt. Ebenfalls diffizil bleibt die Frage, wie mit NS-verfolgungsbedingt entzogener Kunst umzugehen ist. Auch 80 Jahre nach Kriegsende kämpfen Erben wie Maeva Emden, Urenkelin des Hamburger Mäzens Max Emden, immer noch um Wiedergutmachung.
Es ist fast ein Schlag ins Gesicht für die jüdischen Familien, dass man es so lange hinhalten hat. Ich kann mir das wirklich nicht verstehen.
Ob Restitution von NS-Raubkunst, der Umgang mit unserer Erinnerungskultur, die Filmförderung oder die grundsätzliche Finanzierung der Kulturlandschaft in Zeiten knapper Kassen. Kulturschaffende schauen gespannt nach Berlin. In der Hoffnung, dass Kultur mehr als nur ein Randthema im neuen Koalitionsvertrag sein wird.
Und das werden wir natürlich auch weiter beobachten. Das ist ja klar, was da rauskommt aus diesem Papier der Arbeitsgruppe Kultur und Medien und was dann auch letztlich im Koalitionsvertrag stehen wird. Jonas Kühlberg hat für uns schon mal die wichtigen Themen zusammengefasst, die da tatsächlich eine Rolle spielen werden. So, und jetzt geht es uns mal wieder um einen RAF-Prozess. Es gibt tatsächlich wieder einen, der jetzt beginnt, gegen eine Vertreterin der dritten Generation, Daniela Klette heißt sie, eine Frau, die lange im Untergrund lebte. Und eins ist klar, wieder wird die Aufmerksamkeit groß sein. Auch wenn dieser Prozess natürlich nicht zu vergleichen ist mit den früheren Großen, mit der medialen Aufmerksamkeit, zum Beispiel damals in Stammheim.
Ich spreche nicht zur Frau Enslin in gar keiner Weise.
Sie haben einfach die Fresse zu halten!
Genau!
Herr Bader, ich glaube nicht, dass Sie im Augenblick das Wort haben.
Diese unverschämte Type soll das Maul halten! Abschalten. Wir wollen wissen, was das bedeutet, Papa!
Frau Enslin, Augenblick, Frau Enslin! Ich will nichts wegquatschen. Hören Sie doch mal in Ruhe zu.
So hat es zumindest der Regisseur Reinhard Hauff gesehen in seinem Film Stammheim von 1986 über den gleichnamigen Prozess gegen die erste Generation der RAF von 1975. Das waren Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof und Jan-Karl Raspe. Matthias Dell, Medienkritiker hier bei uns. Guten Abend erstmal.
Hallo.
Reden wir über diese immer noch existente mediale Faszinationskraft bis heute. Ich meine, wir reden davon, dass die RAF in den 90er Jahren die letzten Anschläge verübt hat. 1998 wurde sie offiziell aufgelöst, lange, lange her. Warum ist diese mediale Faszinationskraft immer noch so groß?
Das hat viele Gründe, aber einer ist, glaube ich, der entscheidende, dass die RAF Bilder hervorgebracht hat, die sehr ikonisch waren. Also es geht los vom verhafteten Holger Mainz über den entführten Hans-Martin Schleyer bis zum zerbombten Mercedes von Alfred Herrhausen. Da kennt man überspitzt gesagt stellenweise noch den Tagesschausprecher, der daneben saß. es, als es 20 Uhr vermeldet wurde. Und zu diesen Bildern gehört auch die Fahndungsplakats-Ästhetik, die da überall zu sehen war und die gerade auch, glaube ich, bei Kindern dieser Zeit der 70er, 80er Jahre diese ganze Geschichte tradiert hat. Also da ist so ein Grusel da, wie man sich an die Tatort-Melodie erinnert oder Aktenzeichen XY ungelöst. Und die RAF wusste also, wie man Bilder erzeugt. Stellenweise waren das ja auch Leute, die mit Filmen zu tun hatten. Holger Mainz war Filmhochschulstudent, Philipp Sauber, unbekannterer Mann auch. Und das Filmische geht so weit, dass dann die Zuspitzung der Auseinandersetzung zwischen Staat und RAF 1977 im September, Oktober ja den Namen Deutscher Herbst bekommen hat, was von einem Film kommt von 78, Deutschland im Herbst. Und daraus haben sich dann Gedenkroutinen entwickelt, die dann zu jedem Jahrestag neue Bildbearbeitung hervorrufen. Und in diesem Jahr ist 50 Jahre Prozess von Stammheim. Zack, gibt's in der ARD einen neuen Film Stammheim, Zeit des Terrors.
Ein Dokudrama, was da angekündigt wird. Im Mai wird's zu sehen sein. Erzählen solche Filme dann eigentlich noch irgendwas Neues?
Nee, in dem Fall würde ich sagen, ist das wirklich schwerste Routine und der Film langweilt sich eigentlich auch da an sich selbst, weil es ihn im Prinzip auch schon zweimal gibt. Drehbuch ist immer Stefan Aust, der hat auch schon an dem, wo wir schon Ausschnitt gehört haben, Stammheim von 1986 mitgewirkt. Da spielte damals Ulrich Tukur Andreas Bader und das klang so.
Herr Bader ist mit den zwei Pflichtverteidigern, die ihm aus Fürsorgegründen beigefügt wurden, hinreichend verteidigt. Wenn er sich dieser Herren nicht bedienen will, ist das eine
Sache. Diese Verteidiger da drüben verteidigen mich nicht! Sie haben mit mir nie gesprochen und werden mich auch nie sprechen. Im Übrigen hat jemand Kopf ab neben meinem Mikrofon geschrieben.
Und dann gibt es 2008 Bader-Meinhof-Komplex, ebenfalls Stefan aus dem Drehbuch-Credit. Da ist es dann Moritz Bleibtreu, der diese Rolle übernimmt.
Herr Bader ist mit den zwei Pflichtverteidigern, die ihm aus Fürsorgegründen beigefügt wurden, hinreichend verteidigt. Wenn er sich diese Herren nicht bedienen will, dann ist das seine Sache.
Diese Verteidiger da drüben verteidigen mich nicht. Sie haben nie mit mir gesprochen und werden nie mit mir sprechen. Im Übrigen hat jemand Kopf ab neben meinem Mikrofon geschrieben.
Ja, das ist jetzt fast so ein bisschen diese Redundanz wie ein Theatertext. So die Möwe von Tschechow wird ja auch immer wieder gespielt und verschiedenen Leuten
besetzt. Fast wie ein Echo wirkte das.
Genau, ja. Mhm. Das ist natürlich der Gerichtstext, klar, aber trotzdem ist es auch die Wiederaufführung des gleichen Textes. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das ja aus der Sicht des quasi Staates eine Erfolgsgeschichte ist, die Auseinandersetzung mit der RAF gewonnen zu haben. Und praktisch mit jedem neuen Film wird dieser Sieg nochmal manifestiert und tradiert dann eben Geschichte. Und man sieht das auch ganz gut am quasi Gegenbeispiel, wenn man so will, der Rechtsterrorismus, der wesentlich unbekanntere Menschen getroffen hat als Opfer, marginalisierte, die Verbrechen waren gesichtsloser, es gab keine Bekennerschreiben und das ist dann entsprechend nicht so im gesellschaftlichen Bewusstsein, weil es dann auch nicht einen Film gibt zum 10. Jahrestag des Oktoberfestanschlags. Ich habe das einmal bei Volker Bouffier, dem damaligen hessischen Ministerpräsidenten, erlebt im Untersuchungsausschuss für den NSU-Anschlag. Da wurde der gefragt und der konnte sich tatsächlich, obwohl er damals schon 1980 ein politischer handelnder Mensch war, nicht erinnern, wann dieser Anschlag war, während jede Wette man den jetzt sofort in der ARD-Dokumentation setzen könnte, damit er erzählt, wie ihn die Nachricht vom Ende des deutschen Herbstes, also Landshutbefreiung, Schleiermord, die sogenannte Nacht von Stammheim, da wüsste er bestimmt genau, wo er das erfahren hat und in welcher Situation er da war.
Und jetzt also der Prozess gegen Daniela Klette, die nun weit unbekannter ist als all diese Namen, die Sie gerade erwähnt haben aus der RAF-Geschichte. Und dennoch spüren wir schon wieder auf, was die mediale Aufmerksamkeit angeht. Sie steigt, morgen geht dieser Prozess, am Dienstag geht er los. Warum fasziniert sie trotzdem die mediale Öffentlichkeit so stark, obwohl sie als Person ja gar nicht so profiliert ist?
Na, natürlich gibt es diese Vorgeschichte, das Echo der gewaltvollen Bilder und attraktiven Bilder und dann natürlich das jahrelange Verschwundensein. Das hat Christian Petzold, der Regisseur, mal erzählt, dass sein Film Die innere Sicherheit von 2000 von einer Meldung inspiriert wurde, dass eine Terroristin Marmelade gekocht habe. Und dieses Gefälle, diese Spannung aus potenziell größter Gewalt, Terrorismus und der Banalität des Marmeladekochens im unscheinbaren Untergrundleben, die macht natürlich auch was mit der Fantasie. Und das merkt man auch an den Texten, die dann nach Klettes Verhaftung und der Flucht von Burkhard Garweg letztes Jahr erschienen sind und wo das Leben im Untergrund so rekonstruiert wurde. Im Spiegel klang das damals so.
Mit dem Mythos vom verborgenen, straff durchorganisierten Leben im Untergrund, den die RAF in den 70er, 80er und 90er Jahren pflegte, hatten die Veteranen der letzten RAF-Generation offenbar wenig gemein. Statt politische Pamphlete zu schreiben, entdeckten Klette und Garweg im Untergrund ihre Liebe zu Hunden. Sie sollen gern zusammen mit Anoush und Lola spazieren gegangen sein.
Und da merkt man dieses Echo der Bilder, weil was sollten die für Pamphlete hätte schreiben sollen? Die RAF war 98 aufgelöst, da schreiben die keine Pamphlete mehr. Aber natürlich ist das Nicht-Pamphlete-Schreiben im Vergleich mit dem Gassi-Gehen attraktiver als das nur Gassi-Gehen.
Dann werden wir natürlich bei der Prozesseröffnung Nachrichtenbilder jetzt bekommen, ab morgen. Was tragen solche Nachrichtenbilder, die sich ja vom Charakter natürlich auch über die letzten Jahrzehnte verändert haben, was tragen die eigentlich zum Mythos RAF bei?
Naja, die werden ja auch inszeniert von den staatlichen Organen. Also es geht ja ja jetzt in dem morgigen Prozess erstmal nur um die Raubüberfälle. Und es gibt, glaube ich, keinen Raubüberfallsprozess, der so aufgeladen ist wie dieser jetzt in Celle, wo extra ein Hochsicherheitssaal angemietet worden ist, damit das mediale Interesse befriedigt kann. Die Verteidiger von Klette vermuten, dass sie in Hand- und Fußfesseln eingeführt wird, sonst säße da halt eine alte Frau, der Verbrechen vorgeworfen werden, Raubüberfälle. Silke Meyer-Witt, die zur zweiten Generation der RAF gehörte und sich sehr ehrlich und selbstkritisch mit ihrem Mitmachen in diesem komplett sinnlosen RAF-Terrorismus auseinandergesetzt hat, in ihrer aktuell erschienenen Biografie, die beschreibt so einen Gerichtstermin bei ihr 1991 so.
Einen Vorgeschmack auf meinen Prozess bekam ich ein paar Wochen zuvor, als ich als Zeugin im Prozess gegen Susanne Albrecht aussagte. Ich wurde mit auf dem Rücken gefesselten Händen und bewacht von drei Mann von meiner Zelle in der JVA Bühl nach Stuttgart-Stammheim gefahren. Meine Kommunikationsversuche stießen auf eisiges Schweigen.
Da merkt man auch wieder dieses Gefälle, also es passt überhaupt nicht zu der Lebenssituation von Meyer-Witt damals und bei Klette ist es jetzt ja ähnlich, von der Frau geht keine Gefahr mehr aus, aber damit sie eben aussieht wie die Vergangenheit, wie die gefährlichen Bildungen, muss sie halt so inszeniert werden mit Hand- und Fußfesseln, damit man eben die Vergangenheit wieder spürt.
Matthias Dell, unser Medienkritiker, kurz vor Beginn eines neuen RAF-Prozesses. Ich danke Ihnen sehr.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Lars Schmidtke.
Mit gerade einmal 24 Jahren hat der Maler Gerhard Richter das Werk Lebensfreude geschaffen, als Diplomarbeit zum Abschluss seines Studiums 1956. Später, in den 70er Jahren, wurde das Wandbild im Deutschen Hygienemuseum in Dresden überstrichen und geriet weitgehend in Vergessenheit. Nun ist eine zentrale Partie davon wieder freigelegt. Schicht um Schicht wurde in einer Schaurestaurierung seit vergangenem Frühjahr abgeschabt. Am 7. April wird die Arbeit offiziell vorgestellt. Zu sehen sind etwa Verliebte und Freunde im sozialistischen Alltag und Stil der DDR. Lange Zeit hatte sich Richter, 1961 aus der DDR geflohen, von seiner frühen Malerei distanziert und sich geweigert, sie wieder öffentlich zugänglich zu machen. Letztlich stimmte der heute 93-Jährige aber doch zu. Die Verwertungsgesellschaft GEMA plant eigentlich einen großen Schritt. Sie will die Grundlage für ihre Geldausschüttungen an Musikschaffende reformieren. Dazu soll vor allem die bisherige Unterscheidung zwischen oftmals als leicht angesehener U-Musik und der E-Musik fallen. Doch Vertreter der meist klassischen E-Musik protestieren. Die Komponistin Iris Terschiphorst etwa bezeichnet die Reform im Berliner Tagesspiegel als unfertig und schlecht gemacht. Sie fürchtet katastrophale Auswirkungen für das Musikleben und vor allem für zukünftige Generationen. Der Deutsche KomponistInnenverband bemängelte hier im Deutschlandfunk Kultur schon vor längerem, dass er nicht an der Reform beteiligt werde. Dem widerspricht die GEMA. Sie versichert, Vorschläge aus der Mitgliedschaft seien kontinuierlich in die Ausgestaltung eingeflossen. Ende Mai soll die Mitgliederversammlung über die Reform abstimmen. Das Kennedy Center in Washington ist im Umbruch, seit US-Präsident Trump dessen Leitung abgesetzt und den Vorsitz des Kuratoriums selbst übernommen hat. Etliche Sängerinnen und Künstler hatten deshalb ihre Auftritte dort abgesagt. Nicht so der Moderator und Komiker Conan O'Brien. Er war bei der ersten großen Veranstaltung seit Trumps Amtsübernahme dabei und wurde mit dem Mark-Twain-Preis für amerikanischen Humor ausgezeichnet. In seiner Dankesrede aber ließ sich O'Brien eine Breitseite auf den Präsidenten nicht nehmen. Der Namensgeber des Preises sei misstrauisch gegenüber Populismus und Imperialismus gewesen, so O'Brien. Und weiter, Twain hasste Rüpel. Auch zahlreiche andere Komiker verspotteten die Trump-Regierung, darunter Late-Show-Moderator David Letterman und Schauspieler Adam Sandler. Kultur hilft, dass es einem besser geht. Davon ist Julie Coursier de la Fontaine überzeugt. Sie ist Stadträtin im Schweizer Neuchâtel und dort gibt es seit ein paar Wochen Kunst und Kultur auf Rezept. Für 5 Jahre ist das Projekt angelegt, die Resonanz ist bisher positiv. Der Leiter der Chirurgie im Neuchâtel Hospital Network etwa hat bereits begonnen, Museumsbesuche als Teil der Vorbereitung auf Operationen zu verschreiben. Er sieht darin eine Möglichkeit, Patienten zu motivieren, sich mehr zu bewegen. Auch eine ortsansässige Dichterin ist begeistert von dem Programm. Sie wünscht sich, dass solche Verschreibungen weltweit möglich wären.
Lars Schmidtke mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Ja, natürlich ist er eine Schauspielerlegende, dieser Gérard Depardieu. In über 200 Filmen hat er mitgespielt. Viele Klassiker dabei, Cyrano de Bergerac, Asterix und Obelix natürlich, Die letzte Metro, vieles. Andere mehr, ja, eine Legende, aber auch immer wieder ein Mann auf Abwägen. Etwa als er sich mit Putin verbündete. Doch jetzt werden nochmal ganz andere Vorwürfe laut. Frauen werfen Gérard Depardieu sexuelle Übergriffe vor. Und zum ersten Mal muss er sich nun vor Gericht verantworten. Heute begann der Prozess in Paris. Christiane Kess ist unsere Korrespondentin. Wie kam es überhaupt zu dem Prozess?
Also es wird in diesem Prozess gehen um den Vorwurf der sexuellen Aggression in zwei Fällen. Und das soll 2021 stattgefunden haben während Dreharbeiten zu dem Film Le Volet Vert. Es geht um eine Dekorateurin, die Depardieu vorwirft, er habe sie an diesem Filmset brutal gepackt und begrapscht, sich ihr gegenüber ordinär geäußert. Und laut Aussagen der Anklägerin hat das Ganze vor Zeugen stattgefunden. Das ist auch etwas, was ihre Anwältin Karine Durieux-Dibol in Interviews immer wieder unterstreicht, dass ihre Mandantin direkt am Set von dem Drehteam aufgefangen worden ist, dass Depardieu sich auch entschuldigen musste. Allerdings für die Klägerin ist das so etwas wie eine falsche Entschuldigung, weil sie sagt, sie sei gleichzeitig von Depardieu weiter beschimpft worden. Und eine Regieassistentin, die auch bei diesen Dreharbeiten dabei war, bringt ganz ähnliche Vorwürfe gegen Depardieu vor. In diesem Prozess drohen dem Schauspieler jetzt 5 Jahre Gefängnis und 75.000 Euro Strafe. Es gibt außerhalb dieses Prozesses 2 weitere Justizverfahren gegen Depardieu wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und sexueller Aggression. Da ist es allerdings noch unklar, ob es zu einem Prozess kommen wird.
Was sagt die Verteidigung in diesem Prozess?
Also Depardieu selbst streitet alle Anschuldigungen ab und sein Anwalt Jérémy Assous war einer der wenigen, der sich heute im Gericht oder vor dem Gericht geäußert hat. Er hat sich vor der Presse kämpferisch gegeben und Folgendes gesagt.
Il est très facile de monter.
Es ist sehr einfach, ein Dossier zu Lasten des Angeklagten zusammenzustellen und der Presse als unerträglich zu präsentieren, wenn man systematisch alles außen vor lässt, was die Anklage in Frage stellen könnte. Dieser Prozess wird es ermöglichen, alle Vorwürfe mit der Realität und den Zeugen zu konfrontieren. So werden wir unparteiisch, objektiv und unstrittig beweisen können, dass die gesamte Anklage erlogen ist. Ja, soweit der Anwalt von Gérard Depardieu. Er selbst, der Schauspieler, hat sich im Oktober 2023 geäußert, also schriftlich geäußert, muss man sagen. Er hat damals einen offenen Brief veröffentlicht in der konservativen Zeitung Le Figaro. Da hat er geschrieben, niemals habe er eine Frau missbraucht. Er hat in diesem Artikel von Lynchjustiz gesprochen. Heute hat er sich nicht mehr selbst geäußert.
Wie kann man sich die Szenerie im Gericht und auch vor dem Gericht vorstellen? Das zieht ja sicherlich große Aufmerksamkeit, nicht nur wegen des Namens Gérard Depardieu, sondern weil wir natürlich auch nicht zum ersten Mal von Vorwürfen hören, dass an Filmsets überall in der Welt immer wieder Übergriffigkeiten stattfinden.
Ja, also die Aufmerksamkeit ist immens. Es war ja vor allem auch mit Spannung erwartet worden, wie Depardieu auftritt, denn dieser Prozess ist im letzten Oktober aus gesundheitlichen Gründen verschoben worden. Er kam aber dann heute aufrecht, in Schwarz gekleidet, in den Gerichtssaal zu den vielen Journalisten, die davor standen, hat er nichts gesagt, er hat aber sehr geradewegs in die Kameras geblickt. Seine Hand hatte er auf die Schulter seines Anwalts gelegt. Das wirkte so ein bisschen, als müsse er sich doch stützen, aber er hat insgesamt einen sehr gelassenen Eindruck gemacht. Und im Gerichtssaal selbst muss man sich da das so vorstellen, dass sich da quasi 2 Lager gegenüberstehen. Also auf der einen Seite Depardieu und seine Unterstützer aus Familie zum Teil oder auch Freunde. Auf der anderen Seite die Anklägerinnen, die unterstützt werden von anderen Frauen, die Depardieu Ähnliches vorwerfen. Da ist zum Beispiel dabei die Schauspielerin Anouk Grandberg und auch sie hat sich vor dem Gericht geäußert. Es gibt keinen Zweifel daran, was Gérard Depardieu getan hat. Sein Anwalt wird lügen, das ist seine Vorgehensweise. Aber wir wissen ganz genau, dass Depardieu seit so vielen Jahren so viele Frauen angegriffen hat, die für immer verletzt sind. Ich hoffe wirklich, dass die Justiz ihn bestrafen wird. Die Straflosigkeit ist unerträglich. Das muss aufhören. Ja, und so hat dieser erste Tag, man kann sich das vorstellen, in einer sehr gespannten Atmosphäre stattgefunden, obwohl man noch gar nicht beim Kern der Vorwürfe angekommen ist. Da wird es morgen drum gehen, eventuell auch noch am Mittwoch und wahrscheinlich gibt es dann diese Woche auch noch das Urteil.
Egal wie der Prozess ausgeht, natürlich trifft er ein Thema, was eben nicht ganz neu ist, nicht nur an Filmsets, sondern auch anderswo. Wir erleben, dass es Prozesse gibt mit großer Öffentlichkeitsbeteiligung, wo es um die Vorwürfe sexualisierter Gewalt oder auch Übergriffigkeit und viel Schlimmeren noch auch kommt. Den Pellicot-Prozess, den haben Sie ja auch beobachtet. Haben Sie das Gefühl, dass die Debatte auch nach dem Prozess um Pellicot noch einmal verstärkt worden ist, dass es da ein neues Bewusstsein gibt, auch in der französischen Öffentlichkeit?
Ja, das glaube ich schon. Also das ist ein sehr komplexes Thema, muss man sagen. Insgesamt die MeToo-Bewegung hat natürlich in Frankreich auch einiges ins Rollen gebracht. Innerhalb der letzten Jahre ist Gérard Depardieu jetzt speziell ja von mehreren Frauen angeklagt worden. Teilweise sind die Taten, so wie sie stattgefunden haben sollen, also so wie sie von diesen Frauen geschildert werden, verjährt. Und das macht auch deutlich, dass viele doch erst den Mut brauchen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Auch eine der Anklägerinnen, die jetzt bei diesem Prozess vor Gericht steht, wollte zunächst nicht klagen, aus Sorge um ihren Job und aus Scham. Und erst 2023 hat sie dann diese Anklage erhoben, nachdem mehrere Frauen ähnliche Anschuldigungen gegen Depardieu hervorgebracht haben. In seinem Fall, glaube ich, ist auch nochmal besonders, dass er so eine Ikone des französischen Films ist, also dass das französische Kino ihm so viel zu verdanken hat. Er war so etwas wie unantastbar, würde ich sagen. Es gibt ja seit langem diese Geschichten über ihn, über seine Alkoholexzesse, seine Verkehrsunfälle, die er alkoholisiert gebaut hat, sein schwieriges Verhalten oft bei Dreharbeiten, dass er seine Texte nicht konnte und so weiter. Und trotzdem war es so, dass sogar Ende 2023 noch etwa 50 Kulturschaffende ihn verteidigt haben, in einer Kolumne auch damals in der Zeitung Le Figaro von einer medialen Lynchjustiz gesprochen haben. Da war zu lesen, wenn man Gérard Depardieu angreife, attackiere man die Kunst. Und auch Präsident Macron hat sich damals geäußert und gesagt, Depardieu mache Frankreich stolz, er sei ein immenser Schauspieler, man solle die Unschuldsvermutung respektieren. Das wird natürlich auch jetzt immer wieder angemahnt, denn er ist in der Tat noch nicht verurteilt. Aber er bekommt sehr wenig öffentliche Unterstützung nur noch und er hat auch seit 2021 keinen Film mehr gedreht.
Christiane Kess, unsere Korrespondentin in Paris, über den Prozess gegen Gérard Depardieu, der heute in Paris begonnen hat. Vielen Dank. Also eins ist schon mal klar, Patriarchat ist überall. Nur manchmal unterscheidet es sich in den Auswüchsen oder vielleicht auch einfach nur in der Sichtbarkeit. Frauen aus Osteuropa haben oft mit besonders hartnäckigen Strukturen zu kämpfen. Was sie erzählen, was Künstlerinnen draus machen und wie das Berliner Hebbel am Ufer, das Hau, das zum Thema macht, das hat sich Barbara Behrendt angeschaut.
Das ist kein klassischer Theaterabend, das ist ein Techno-Konzert. Vor 2 Jahren hatte das chilenische Frauenkollektiv Las Tesis hier mit seinen feministischen Protestsongs dem Publikum eingeheizt. Diesmal eröffnet die moldawische Autorin und Regisseurin Nicoleta Ezinenko mit einer sogenannten Trash Opera das Feminismusfestival. Dirty Laundry heißt der Abend, bei dem sozusagen die dreckige Wäsche Europas gewaschen wird. 3 MusikerInnen stehen in silbernen Schwimmwesten an allerlei Soundequipment zwischen Wäschetrommeln und laden mit Text und Musik zu einer imaginären Kreuzfahrt ein.
Welcome aboard the utopia of the sea. Welcome to your dream cruise adventure.
Die angekündigte Traumreise entpuppt sich jedoch als Höllentrip. Denn das Kreuzfahrtschiff steht für den Raubtierkapitalismus unserer Welt. An Deck fließt der Champagner bis zum Erbrechen. Unter Deck müssen die Ausgebeuteten das Erbrochene aus den Laken waschen. Zunächst steht das Ausbeutungsverhältnis auf dem Schiff im Zentrum. Dann aber geht es raus in die Welt. In den USA dürfen die ArbeiterInnen nicht von Bord gehen, Einreise verweigert. Auf dem Mittelmeer wird mit ätzendem Sarkasmus der leichenbedeckte Traumstrand von Lampedusa gepriesen. Und der weiße, männliche Entdecker kommt ins Spiel, der der Welt seine Geschichte aufzwingt.
The white cisman, the author of civilization.
Dass Westeuropa die Demokratie in die Welt trägt, darüber kann man hier nur lachen. Dirty Laundry ist ein enervierender Abend, der einen komplett durch die Mangel dreht. Und das mit Absicht. Zum Festivalstart fliegt hier die Weltordnung auseinander. In einer Zeit, in der der Feminismus weltweit, sogar in den ehemals freiheitsliebenden USA, wieder derart unter Druck steht, gewinnt das Feminismusfestival an Relevanz. Vor 2 Jahren wollte man hier von den mutigen südamerikanischen Frauenbewegungen lernen. Vergangenes Jahr verunglückte die Ausgabe zum Mittleren Osten wegen Boykottaktionen mehrerer KünstlerInnen dann leider ziemlich. Diesmal soll der westeuropäische Feminismus sich den osteuropäischen zum Vorbild nehmen. Was unterscheidet die beiden?
Eine gewisse Kollektivität hat eine Rolle gespielt. Und das war ja zum Beispiel auch in Belarus bei den Protesten, wie Frauen sich zusammenschließen und solidarische Prozesse in Gang setzen, um eben jeden Tag, deshalb auch der Titel Everyday, die politischen Entwicklungen ins Positive zu beeinflussen.
Sagt die Festivalkuratorin Enne Quiñones. Während im Westen Probleme zuerst als individuell verstanden würden, schaue man in den ehemals sozialistischen Ländern schneller auf das Kollektiv und die Strukturen. Vor allem Frauen sind es, die hier gesellschaftliche Veränderungen mit ihren Protesten vorantreiben. Deshalb sind sie für Autokraten auch so gefährlich. Das sieht man daran, wie die Abtreibungsdemos in Polen mit dazu beitrugen, die Regierung zu stürzen. Um ungewollte Schwangerschaften geht es auch in einem weiteren Stück des Festivals. Girls von Tjaša Černigoj und dem slowenisch-kroatischen Kollektiv Igralke. Der Kontrast zum Eröffnungsstück, dem Techno-Konzert, könnte größer kaum sein. Vier junge Frauen betreten zu traditioneller Musik in weißen Trachtenkleidern die Bühne. Interviews werden eingespielt, die sie mit ihren Müttern und Großmüttern über den ersten Sex, über Verhütung und Abtreibung geführt haben. Jedes Bühnenfleckchen wird zum Tatort mit Jahreszahlen und Beweismitteln abgesteckt. Ein Schal, ein Schuh, blutige Unterwäsche. Eindrücklich ist das in all seiner Einfachheit. Und man fragt sich, ob sich in den letzten 70 Jahren wirklich so vieles zum Guten verändert hat für Frauen. 1974 etwa war in die kroatische Verfassung das Recht auf Abtreibung integriert. Nach dem Zerfall Jugoslawiens wurde das gestrichen. Heute sind Abtreibungen dort zwar legal, jedoch hoch tabuisiert. Einzige Enttäuschung am Eröffnungswochenende, die nur 15-minütige Solo-Performance Work Peace von der Litauerin Anna Maria Adomaitytė. Sie geht rhythmisch auf einem Laufband in der Bühnenmitte und imitiert die mechanischen Gesten von Arbeiterinnen am Fließband. Doch in diesen paar Minuten kann der jahrelange Drill in einer Fabrik natürlich kaum nachempfunden werden. In den kommenden Tagen stehen vielversprechende Arbeiten zwischen Kunst und Aktivismus aus Ungarn und Polen auf dem Programm. Und nächstes Jahr lohnt sich dann hoffentlich der Blick in die USA. Denn wann, wenn nicht jetzt, sollte sich dort bitte die größte Frauenbewegung der Geschichte auf die Straße begeben.
Barbara Behrendt war für uns im Hebel am Ufer zu Beginn dieses Festivals über feministische und künstlerische Positionen aus Osteuropa. Der Druck auf den Rechtsstaat in den USA wächst, das sehen wir jeden Tag wieder neu. Und das ist auch Thema in den Feuilletons vom 25. März. Lotta Wieden hat sie gelesen.
Kürzlich hat Donald Trump zwei Anordnungen erlassen, die sich gegen die größten Anwaltskanzleien des Landes richten. Insbesondere gegen solche, die in Verfahren gegen die Trump-Administration involviert sind oder politische Gegner vertreten. Anlass für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rachel Cohen zu interviewen, bis vor kurzem tätig für eine dieser großen Kanzleien. Frau Cohen, fragt die FAZ, Sie haben gerade Ihren Job verloren, weil Sie in einem Brief gefordert hatten, dass Ihre Kanzlei sich gegen die Drohungen von Trump positionieren soll. Ihre E-Mail ging viral. Wie geht es Ihnen jetzt? Cohen, mir geht es gut. Letztlich macht man so etwas nur in der Hoffnung, dass es vielleicht etwas bewirken könnte. Aber, will die FAZ wissen, Trump ist es gelungen, eine der renommiertesten Wirtschaftskanzleien, die Wall Street Kanzlei Paul Weiss, nicht nur zum Einknicken zu bringen, sondern auch dazu, 40 Millionen Dollar an unentgeltlichen Rechtsdienstleistungen für Trump und seine Regierung bereitzustellen. Warum glauben Sie, dass dies ein kritischer Moment ist? Cohen? Meine Vermutung ist, dass Trump weiterhin einzelne Anwaltskanzleien ins Visier nehmen wird, bis die ganze Branche entweder einknickt oder sich gegen ihn stellt. Aber auf lange Sicht ist es die bessere Alternative, sich zu wehren, denn es geht darum, das Abgleiten in einen autoritären Staat zu verhindern. Ich persönlich will meine Privilegien weiter so nutzen, dass ich in 10 oder 20 Jahren nachts noch schlafen kann. Mit anderen Formen des öffentlichen Protests beschäftigt sich die Süddeutsche Zeitung. Es geht um 5 Mitglieder der letzten Generation, die nun von der Generalstaatsanwaltschaft München angeklagt wurden wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Nachvollziehbar sei das nicht, schreibt SZ-Autor Wolfgang Janisch. Man kann den Aktivisten zwar so manches vorwerfen, etwa, dass sie auf der Suche nach immer schrilleren Aktionsformen das Maß verloren haben, das öffentlicher Protest beachten sollte. Allerdings, kriminelle Vereinigungen, das sind Drogenhändler oder Schutzgelderpresser, die um des eigenen Profits willen dem Gemeinwesen schaden. Klimaaktivisten dagegen wollen die Menschheit retten. Wenn sie dabei Straftaten begehen, solle man sie halt bestrafen, aber wegen Nötigung oder Sachbeschädigung. Währenddessen erläutert die Philosophin Oliver Mitscherlich-Schönherr in der Frankfurter Rundschau, warum es für die politische Linke angesichts des Russland-Ukraine-Krieges an der Zeit sei, sich, Zitat, umsichtig und selbstkritisch mit ihrem Pazifismus auseinanderzusetzen. Und die Taz spaziert lustvoll durch das serbische Protestalphabet. Von A wie Autokomanda, einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in Belgrad, der Ende Januar für 24 Stunden besetzt wurde, bis L wie Ljuljanje, auf Deutsch Schwanken, symbolisch für das wankende Regime Vukic, dem der Rückhalt entgleite. Beliebt etwa in dem Satz Julia Sechulia, der Schurke wankt. Nach so viel Protestfeuilleton noch einmal zurück zu Rachel Cohn. Wie sagte die US-Anwältin in ihrem FAZ-Interview auf die Frage, was sie antreibe? Mich leiten Gedanken wie dieser von Audre Lorde, einer schwarzen Schriftstellerin und Aktivistin. Man wird stark für das, was man tun muss, indem man das tut, wofür man stark sein muss.
Lotta Wieden aus den Feuilletons vom 25. März. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast, zum Beispiel in der DLF-App.